HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Gesine Schwan zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Diese Frau ist Politikprofessorin, ehemalige Universitätspräsidentin, Mitglied in zahlreichen politischen und wissenschaftlichen Gremien. Zweimal hat sie bei der Wahl zur Bundespräsidentin kandidiert und wäre es zweimal fast geworden. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, sagt sie von sich selbst. Und so lautet auch ihre Biografie mit dem Untertitel Vom Mut, Grenzen zu überschreiten. Herzlich willkommen, Gesine Schwan.
Einen schönen guten Tag.
Frau Schwan, seit dem 5.11.2015 sind Sie außerdem noch Co-Vorsitzende des SDSN Germany, also Sustainable Development Solutions Network. Was ist das für ein Netzwerk?
Das ist eine Initiative, die von Jeffrey Sachs und den Vereinten Nationen ausgegangen ist und die versucht, die sogenannten Sustainable Development Goals, die im September verabschiedet worden sind von den Vereinten Nationen, mit dem Ziel, dass die Staaten sie auch umsetzen sollen. Das heißt, das sind die Ziele, die Nachhaltigkeit in die Realität übersetzen wollen bei den Entschlüssen der Politik, aber auch anderen Entscheidungen. Dies weltweit zu spannen, das ist das Network, das ist das Netzwerk. Und es gibt also in den verschiedenen Ländern Vertreter dieses Netzwerkes, das gibt es auch in Deutschland. Da haben verschiedene Organisationen dran teil. Ich bin da hineingewählt worden. Nicht, weil ich eine Klimaexpertin bin, das bin ich nicht, sondern weil man sehr stark auch den Akzent zunehmend legen will auf die Nachhaltigkeit politischer Entscheidungen und das heißt auch politischer Strukturen von Government und Governance und das ist dann wieder mehr mein Gebiet und auch die Nachhaltigkeit gerade in Europa behandeln will.
Also auch eine Angelegenheit, bei der es darauf ankommt, Grenzen zu überschreiten. Welche Grenzen meinen Sie noch, wenn der Untertitel Ihrer Biografie heißt, vom Mut Grenzen zu überschreiten?
Ich denke, bei dem Mut handelt es sich ein bisschen um den traditionellen Mut der Aufklärung, von dem Immanuel Kant spricht. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, weil man ja, wenn man nachdenkt über Situationen, über Probleme, über Herausforderungen und da praktische Lösungen sucht, zunächst mal den Schritt gehen muss oder die vielen verschiedenen Schritte, die Ursachen von zum Beispiel Missständen sich anzuschauen. Und da kann man schon ins Bodenlose fallen, weil diese Ursachen nicht in einzelnen Tatbeständen liegen, sondern zum Beispiel in Abgründen der menschlichen Natur. Also wenn wir jetzt die Gründe des Terrorismus anschauen, der ja in der Geschichte verschiedene Formen angenommen hat, die unglaubliche Grausamkeit etwa des IS, dann kann man ja einerseits verzweifeln am Menschen, aber es gehört dann auch weiter dazu nachzudenken darüber, welche positiven und negativen Potenziale wir eben haben und welche Abgründe man hat. Und da nachzusehen, wie baue ich darauf, einen Menschen, der offenbar eine Lust daran empfindet, einen anderen den Kopf abzuhauen, doch noch irgendwie in die menschliche Gemeinschaft zu finden oder zumindest ihm seine Anhänger abspenstig zu machen. Oder die große Frage, die Hannah Arendt in Eichmann in Jerusalem behandelt hat, da sind ja die Abgründe alle schon mal auch erkennbar.
Die Banalität des Bösen.
Die Banalität des Bösen, das berühmte Buch, wo eben gerade das Böse, das Vernichtende eines Eichmann sich nicht in einem Ungeheuer verbirgt, sondern in einem ganz banalen Bürokraten. Das heißt ja auch im Rückschluss, dass man vielleicht als ganz banaler Bürokrat an anderer Stelle auch das Potenzial hat zum Bösen. Ja. Dies sind alles Erfahrungen oder Überlegungen, die man macht, wenn man immer weiter fragt, die einem Sorge machen können oder einen auch davon abhalten können, weiterzudenken. Und deswegen braucht man dazu Mut.
Ja, und das heißt ja in solchen Situationen immer damals in der Nazizeit beziehungsweise nach dem Krieg oder auch jetzt aktuell bei den terroristischen Attentaten, das sind alles Unmenschen und dennoch gehört es ja zum menschlichen Wesen dazu, das Gute und eben das Böse. Wie glauben Sie denn, kann man das Böse jetzt so ganz allgemein in den Griff kriegen? Wie kann man auch junge Menschen davon abhalten, auf diesen Weg abzudriften?
Also, dass man das Böse in den Griff bekommen könnte, das glaube ich nicht. Es ist ja Teil meines Glaubens auch, dass das Böse auch eine rätselhafte Existenz hat, die ich nicht kontrollieren kann und auch nicht total ergründen kann. Sondern erlöse uns von dem Bösen, die ständige Bitte im Vaterunser, gemahnt uns daran, dass da eine Macht ist, die wir nicht unsererseits immer kontrollieren. Aber ich glaube schon, dass man die Versuchungen zum Bösen eindämmen kann und dass Menschen in Umständen leben können, wo sie dem Bösen eher verfallen und in anderen Umständen leben können, wo sie dem Bösen eher widerstehen können. Und darauf kommt es mir an. Jetzt auch ganz akut bei dieser Frage. Da gibt es die Tendenz auf diese grauenvollen Ereignisse und die allgemeine Verunsicherung, die dadurch entsteht, so zu reagieren, dass man die Terroristen als das Böse bezeichnet, so ähnlich wie das unter Ronald Reagan schon geschehen ist oder unter dem Bush, dem Jüngeren, das Reich des Bösen zu bezeichnen und das gleichsam wie eine kompakte Masse zu definieren, die man dann irgendwie vernichten muss. Das ist eine völlig naive Sicht. Es wird das Böse immer geben und es kommt darauf an, auch in den bösen Menschen, die da verbrecherisch handeln und die ja mal als Babys angefangen haben und nicht als Verbrecher, Menschen zu sehen und zu schauen, wie ist das entstanden und wo sind die Weichenstellungen, wo wir das aus Gründen eines effektiven Schutzes davor mehr als bisher angedeihen lassen müssen, dass wir diese Weichen nicht falsch stellen. Diese falschen Loyalitäten müssen wir versuchen zu durchbrechen. Und das geht nicht, wenn wir zum Beispiel diese ganze Angelegenheit nur militärisch betrachten. Ich will Militär nicht ausschließen. Es gibt da im Moment verlorene Menschen, die so schädlich sind für die anderen, dass man sie wahrscheinlich auch militärisch ausschalten muss. Aber generell, denke ich, ist es der beste Schutz und die beste Sicherheit, sich immer wieder klarzumachen, dass das alles Menschen sind, die wir auch als Menschen erreichen müssen und sicher auch viel mehr erreichen können, als wir es gegenwärtig tun.
Das sagt Gesine Schwan. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und mitgebracht hat sie ihre Biografie. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, vom Mut, Grenzen zu überschreiten. Wir haben ja jetzt eine Zeit lang von Grenzen gesprochen. Sie, Frau Schwan, sind 1943 geboren in Berlin, also ein Kriegskind. Hat das Ihre Kindheit überschattet?
Nein, aber ich bin in einer sehr lebendigen, politisch lebendigen Familie aufgewachsen. Und da hat ganz früh der Hintergrund des Krieges und des Nationalsozialismus und der Verbrechen eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Wir haben viele Gespräche zu Tisch, beim Mittagessen, beim Abendessen geführt mit den Eltern und meinem älteren Bruder. Und diese Gespräche waren sehr stark davon, nach meiner Erinnerung, beeinflusst.
Also die Politik hat immer mit am Tisch gesessen.
Die hat immer mit am Tisch gesessen, aber nicht als Parteipolitik. Mhm. Meine Eltern waren eigentlich nicht parteipolitisch engagiert. Mein Vater war nie in irgendeiner Partei und meine Mutter war erst in der Heinemannschen GVP und dann mit Heinemann und Eppler und den anderen ist sie übergetreten in die SPD. Sie hat aber nie eine parteipolitische Karriere da gemacht. Und trotzdem, Politik als das Werk, das menschliche Zusammenleben friedlich und gerecht und freiheitlich zu organisieren, das ist mein Politikverständnis bis heute, ehrlich gesagt. Das war immer mit am Tisch.
Ja, und Ihre Eltern hatten ja auch im letzten Kriegsjahr ein jüdisches Mädchen versteckt. Da haben sie sich ja auch selbst einer ganz großen Gefahr ausgesetzt.
Das haben sie aber uns hinterher gar nicht groß vorgetragen. Also seine Mutter ist auch versteckt worden und die sind dann nach 45 in die USA ausgewandert mit dem Mann, der die Mutter versteckt hat, ein Polizeioffizier übrigens, der dann diese Mutter auch in Amerika geheiratet hat. Mhm. Und wir haben, das hat uns dann sehr berührt, vor ein paar Jahren plötzlich eine E-Mail bekommen von einem Sohn dieser dann erwachsenen Frau, die leider nicht mehr lebt, in 18 Jahren schon gestorben ist. Und so konnten die, sind nach Berlin gekommen, die Familie. Es war ein sehr anrührendes Wiedersehen.
Frau Schwan, angesichts dieses Wissens über das jüdische Mädchen, das Ihre Eltern versteckt haben, wenn Sie es auch erst im Nachhinein erfahren haben, mit welchem Blick schauen Sie auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte?
Mein Grundimpetus ist, diese Flüchtlinge willkommen zu heißen, ihnen zu helfen und vor allen Dingen alles wirklich abzuwehren, so argumentativ und überzeugend wie möglich, was denen von vornherein irgendwelche miesen Absichten unterstellt. Und dann gibt es natürlich auch sehr viel rationalere Frage, wie kann man diese große Anzahl von Flüchtlingen, die sehr schnell zu uns kommen zurzeit, in der komplizierten Welt- und Europasituation, in der wir uns befinden, so organisieren, wie kann man das so gestalten, dass sich nicht Angst verbreitet. Angst hat viele Ursachen, manchmal ganz persönliche, die dann auf was ganz anderes projiziert werden. Und wir können auch nicht alle Angst nehmen. Aber Politik sollte so weit wie möglich dadurch Angst nehmen, dass sie eine durchdachte Strategie hat und dann auch konzentriert und effektiv den Weg setzt und natürlich auch kontrolliert. Und dazu gehört aber, dass das Ganze eingebettet ist in einer längerfristig durchdachte Politik. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass Visionen zu fordern nicht heißt, dass man plötzlich irgendwelche großen Paradiese sich vorstellt, sondern dass man die Dinge langfristig und auch im horizontalen Zusammenhang durchdenkt, damit man weiß, wie beim Schachspiel gleichsam, was der eine Zug bedeutet und auslösen kann und den nächsten. Das hat gefehlt in der deutschen Bundesregierung seit Jahren und dies, obwohl der deutschen Politik, weil sie auf der Basis ihrer sehr starken Wirtschaft mehr Gewicht bekommen hat, eigentlich auch mehr Verantwortung zugefallen ist. Damit meine ich übrigens nicht unbedingt militärische, sondern überhaupt politische Verantwortung. Und zu der gehörte natürlich auch immer die weitsichtige Überlegung, dass die Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel unbedingt notwendig ist. Wir haben bis heute nicht die 0,7% des Bruttosozialprodukts erfüllt, die von den Vereinten Nationen beschlossen worden sind. Also da ist Kurzsichtigkeit gewesen. Aber natürlich auch innerhalb Europas hat die deutsche Bundesregierung nicht gerade eine solidarische Politik betrieben, sondern sie hat versucht, ihr Modell durchzusetzen und manchmal auch gegen die Möglichkeiten. Allein dieses Dublin-Abkommen, das ja festlegt, dass Flüchtlinge dort bleiben, wo sie in ihrem ersten sicheren Ankunftsland eben ankommen, registriert werden, hat eine ungeheure Ungerechtigkeit zu Ungunsten von Griechenland und Italien hervorgerufen, weil dort sehr, sehr viele Flüchtlinge angelandet sind und die Deutschen geografisch gleichsam gesichert waren, außer es kam jemand mit dem Flugzeug. Griechenland hat in den letzten 10 Jahren 4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen bei einer Gesamtbevölkerung von 11 Millionen. Da haben wir uns nie drum gekümmert. Das heißt, meine Grundaussage, langfristiges Denken, Denken in Zusammenhängen und auf der Grundlage von Solidarität, die bleibt und die fühle ich hiermit noch bekräftigt, dass das die einzige Form ist übrigens, um uns Sicherheit zu verschaffen.
Also hier bedarf es auch Mut, Grenzen zu überschreiten von zweifacher Seite. Einmal von Seiten der Flüchtlinge, die ja auch ihr Leben riskieren in vielen Fällen, wenn sie zu uns nach Europa kommen. Andererseits von Seiten der Politik, die eigene politische Grenzen überschreiten muss.
Ja, ich sage dann immer im wohlverstandenen langfristigen eigenen Interesse. Ich verlange ja gar nicht, dass das lauter Heilige werden. Die müssen auch gewählt werden und so weiter. Aber im wohlverstandenen langfristigen Interesse muss sie sehr viel früher zum Beispiel die Grenzen kurzfristiger nationaler Ziele überschreiten. Das kann in der Öffentlichkeit zu allen möglichen Attacken führen, weil es Medien gibt, die prinzipiell nur immer dieses kurzfristige Interesse hervorrufen, unter anderem um Verkaufszahlen zu nutzen. Gegen all das muss Politik, das ist schwierig, angehen. Da muss auch Gesellschaft helfen. Ich glaube, auch unser einer hat eine Verpflichtung, die Probleme so aufzutischen und auszubreiten und dann auch Lösungen vorzuschlagen, dass es auch der Politik der Gewählten leichter fällt.
Ja, Sie, Frau Schwan, entziehen sich dem jedenfalls nicht, sind vielfältig in der politischen Diskussion präsent und präsentieren dabei auch Ihre Grundüberzeugungen. So steht es in Ihrer Biografie. Freiheit, Vertrauen, Glauben. Sie hatten es eben schon mal angedeutet, dass vieles in Ihrem Leben von Ihrem Glauben her geleitet wird. Sie bezeichnen sich als protestantische Katholikin. Warum?
Naja, biografisch bin ich es insofern, als ich ja lange Jahre ungetauft gelebt habe, weil mein protestantischer Vater bei einer katholischen Mutter darauf Wert gelegt hat, dass mein Bruder und ich nicht als Kinder getauft wurden, sondern wir sollten das im Sinne der Aufklärung als Erwachsene entscheiden. Und natürlich hat die Grundeinstellung auch meines protestantischen Vaters, der allerdings aus der Kirche im Ersten Weltkrieg ausgetreten war, aber trotzdem, die Sozialisation hält ja an dabei, also so bestimmte Werte wie Pflichten einhalten und auch die sogenannten Sekundärtugenden, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und so weiter, das hat eine große Rolle gespielt. Auch das im religiösen Sinne enger protestantische, dass man gleichsam vor seinem Herrgott steht und nicht wie etwa normalerweise in der katholischen Kirche eine ganze Menge an Zwischeninstanzen hat, Engel und die Mutter Maria und so weiter und auch institutionellen Zwischeninstanzen. Dies selbstständig denken, nicht einfach eine Autorität über sich akzeptieren, das ist wahrscheinlich der Kern meines Protestantismus. Und da fühle ich mich auch insofern in der katholischen Kirche wohl, als ich mich immer an Thomas von Aquin halte, der eben sagt, dass das Gewissen die oberste Instanz ist. Das muss gut informiert sein, aber das individuelle Gewissen ist die oberste Instanz und nicht der Papst zum Beispiel. Also ich würde nicht in eine Kirche eingetreten sein, bei der ich ein Sakrificium Intellectus hätte begehen müssen. Das kann ich nicht.
Dennoch, Sie gehen jeden Sonntag, so habe ich gelesen, in die Kirche, in Ihrem Wohngebiet, in Nikolassee wohnen Sie in Berlin. Haben Sie eigentlich Angst vor dem Islam?
Nein, aber das dennoch verstehe ich nicht. Also ich will kein Sacrificium Intellectus, aber zur Messe zu gehen ist ja
war für eine mich kleine Provokation.
Ja, gerne, aber die muss ich dann beantworten.
Gut, bitte.
Nein, also zur Messe zu gehen ist für mich ein Bedürfnis und ich gehe da auch jeden Sonntag gern hin, jetzt seit einigen Jahren wieder mit meiner Tochter und deren Kindern. Und deswegen tue ich das ausgesprochen gern. Ich finde es auch wichtig. Ich habe das Bedürfnis auch. Glauben ermöglicht es mir, ohne zu verzweifeln, die Augen offen zu halten. Auch wenn ich in dieser Welt keine Bilanz zugunsten des Guten ziehen kann. Wirklich nicht. Aber die Augen offen zu halten und dieses ganze Geschehen Welt doch als eine Schöpfung Gottes zu sehen und nicht als eine Schöpfung des Satans oder einfach als gar keine Schöpfung, sondern als nihilistisches Ereignis.
Naja, manche würden dann aber sagen, wie kann denn Gott das zulassen?
Ja, das ist die Standardfrage, die man immer wieder versucht, mit Systemen und Theologien durchzudenken. Die Antwort von Augustinus dazu gefällt mir nicht, denn er war ja damals auch schon mit der Frage konfrontiert und hat praktisch gesagt, das Böse kommt durch die Freiheit des Menschen. Ja, er ist so weit gegangen, dass dort, wo Gutes geschieht, es durch die Macht Gottes und nicht durch die Freiheit des Menschen geschieht. Und infolgedessen kommt da eine große Diskreditierung der Freiheit des Menschen zustande und eine Verdächtigung, dass das eher eine Freiheit zum Bösen ist. Das ist etwas, was ich theologisch überhaupt nicht akzeptieren kann. Folgt aber in gewisser Weise daraus, dass man die Frage, die Sie gestellt haben, wie konnte Gott das zulassen, versucht in einer systematischen Theologie zu beantworten. Und das ist sehr schwer. Mir liegt die Hiob-Antwort da näher, die Geschichte von Hiob, der alles tut, um Gott zu gefallen und die Gesetze zu befolgen und dann ein großes Unglück erfährt und eine lange Geschichte, in der er sich immer wieder dagegen wehrt, dass er, obwohl er doch rechtschaffen gelebt hat, so viel Böses erleben muss und letztlich dann aufgibt gleichsam und sagt, es ist so, wie es ist und ich erkenne die Macht Gottes an. Die Macht spielt dabei eine große Rolle, das ist etwas, was mich stört, aber das ist so, das muss man sehen. Und er wendet sich dann in Liebe anderen zu und in dem Moment, wo er das tut, wird ihm wieder alles geschenkt. Er fährt ein zweites Leben. Das ist keine theoretische Antwort, es ist eine praktische Antwort. Und auf die theoretische Frage, wie konnte Gott das zulassen, habe ich keine Antwort. Ich kann es nicht sagen.
Naja,
er lässt es zu.
Sollte ja auch eine kleine Einspielung auf die vergangenen oder kürzlich geschehenen Anschläge sein und werden wahrscheinlich auch nicht die letzten gewesen sein. Und es sind ja islamistische Anschläge. Es ist der islamistische Terror. Und viele leiten daraus ja gleichermaßen ab. Genau das ist das Problem. Der Islam ist verantwortlich. Wie sehen Sie das?
Ja, Sie hatten mich gefragt und ich habe die Frage noch nicht beantwortet. Nein, ich habe keine Angst vor dem Islam. Ich habe auch keine Angst vor dem Buddhismus. Ich habe überhaupt nicht Angst vor irgendeiner Religion. Weil nach allem, was ich erlebe, erfahre und studiere, das, was bei religiösen Äußerungen schrecklich ist, gewalttätig ist, einschließlich des Christentums. Inquisition ist auch eine christliche Erfahrung von Gewalt und Unterdrückung. Nicht die Folge der jeweiligen Religion ist, sondern eine Folge dessen, was Menschen mit ihnen machen. Und was wir zum Beispiel in einer weltlichen Situation sehen, Indonesien hat viele Probleme, aber es ist ein islamisches Land und hat nicht diese islamistischen Probleme. Das heißt, der Islam kann die oder eine andere Auswirkung haben und ich kenne ganz viele Muslime, die genauso auf Frieden und Toleranz aus sind wie Christen und ich kenne viele Christen, die nicht auf Frieden und Toleranz aus sind. Das unterscheide ich sehr stark und überhaupt ist Angst nicht meine erste Reaktion auf andere Menschen.
Sondern?
Eigentlich eher eine Sympathie a priori, also eine Vorabsympathie oder auch zumindest eine Neugier. Vor kurzem habe ich mit Bekannten über diese Burka-Kleidung gesprochen. Ich halte die Thematisierung der Burka ehrlich gesagt für irreführend. Aber wenn ich jetzt gefragt wäre, dass mir eine Frau in der Straße mit der Burka begegnet, ist mir das fremd.
Die Burka ist ja auch keine Erfindung des Islams, sondern der Taliban, muss man auch dazu sagen.
Ja, das halte ich eben, wie Sie es selbst sagen, nicht für das Wesen des Islam.
Gesine Schwan ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir sprechen gleich noch über ein paar andere Themen aus ihrer Biografie. Vom Mut, Grenzen zu überschreiten. Und erstmal ein kleines musikalisches Intermezzo. Sie haben sich gewünscht von Sidney Bechet Petite Fleur. Was steckt dahinter?
Ja, das sind nicht wirklich Grenzen überschritten, sondern in meiner Jugend, also in den End-50er, 60er Jahren, haben wir, wenn wir sogenannte Feten machten, heute nennt man das mehr Partys oder vielleicht nennt man es noch anders, haben wir immer gerne so ein bisschen nach Sidney Bechets Petite Fleur getanzt und da habe ich schöne Erinnerungen dran.
Petite Fleur von Sidney Bechet hat sich Gesine Schwan gewünscht, die heute zu Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau Schwan, Sie haben zweimal für das Amt der Bundespräsidentin kandidiert, 2004 und 2009. Jedes Mal waren Sie Horst Köhler knapp unterlegen. Haben Sie sich das damals sehr zu Herzen genommen?
Nein, also zu Herzen genommen im Sinne, dass ich mir da irgendwelche Gewissensfragen oder sowas gestellt hätte, überhaupt nicht. Also beim ersten Mal sowieso nicht. Das war eine kurzfristige, interessante Tour durch das politische Leben und hat eigentlich nur meiner Universität, die ich damals geleitet habe, Vorteile gebracht, weil es eine gute Public Relations Kampagne für sie war, hat auch Vorteile gebracht, insofern als ich bekannter wurde und meine politischen Themen dadurch auch mehr in die Öffentlichkeit bringen konnte. Es war auch ein gutes Training, muss ich sagen, denn ich musste ja plötzlich an einem Tag 3-4 Reden aus dem Stegreif halten. Das hat mir aber Spaß gemacht. Und ich habe viel Positives dabei erlebt. Zweite Kandidatur war schwieriger. Da gab es auch klare Gegner meiner Kandidatur, nicht nur außerhalb meiner Partei, muss ich dazu sagen. Aber es war auch eine wichtige Erfahrung und es ist ja legitim, in der Politik zu kandidieren und trotzdem zu verlieren. Bundespräsident Köhler ist ein Jahr später zurückgetreten. Es ist ja auch eine etwas merkwürdige Konstellation, in der man sich dann da findet. Aber auch das hat mir bis heute die Möglichkeit gegeben, immer wieder auch öffentlich zu diskutieren, an öffentlichen Debatten teilzunehmen, sodass es auch gesehen oder gehört wird. Und darüber freue ich mich. Und im Übrigen so in den Straßen, ich selbst merke das gar nicht so, aber wenn ich mit anderen gehe, merken die das, dass doch sehr viele mich wiedererkennen und wissen, wer ich bin. Außer, dass sie mich begrüßen mit Frau Schawan, dann muss ich immer ein bisschen erläutern. Das macht mir aber nichts, habe gar kein Problem mit. Aber in der Regel kommt mir da bis heute sehr viel Sympathie entgegen und auch eine spezifizierte Sympathie, also nicht nur so menschliche Sympathie, sondern ich habe den Eindruck, dass das, was ich gerne vermitteln will, Offenheit, auch Freundlichkeit, aber auch politisches Bewusstsein, politische Verantwortung, Lösungsorientiertheit und so weiter, dass das auch als Botschaft angekommen ist. Und darüber freue ich mich natürlich.
Sie sind ja damals von der rot-grünen Koalition vorgeschlagen worden, sind ja auch seit 72 SPD-Mitglied. Nur hat sich die Partei ja über die Jahre doch gewandelt. Also 72 stand ja im Vordergrund die Entspannungspolitik, die Bildungspolitik der SPD und das alles. Im Grunde nach meiner Wahrnehmung ist das ja schon fast heute eine andere Partei. Oder sehen Sie das nicht so?
Naja, Parteien wandeln sich, das ist ja klar, weil die Menschen sich wandeln, die daran teilhaben. Auch damals wurde gesagt, die Partei, die im Zuge der Studentenrevolte immer größer und auch kräftiger geworden ist, mit sehr vielen Intellektuellen, sehr vielen Lehrern, vielen Pfarrern und so weiter, sei überhaupt nicht mehr die eigentliche Partei der Arbeiterbewegung, was ja für die soziale Zusammensetzung stimmte. Und Parteien sind irdische Institutionen, die sich wandeln.
Sie sind aber der Partei treu geblieben.
Naja, warum? So treu, wie ich das als Staatsbürgerin oder als politische Bürgerin für richtig halte. Ja, also die Grundbotschaft dieser Partei, sich um alle Schichten dieser Gesellschaft im Sinne von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu kümmern, dafür eine Politikentwürfe und auch Gesellschaftsentwürfe vorzubereiten, wenn es geht, in die Praxis umzusetzen. Diese ganze Grundidee leuchtet mir völlig ein, finde ich auch die völlig zeitgemäße und richtige. Wenn ich es ein bisschen mehr spezifiziere, dann ist die SPD die Partei, die auf der Basis von Freiheit, das ist die unverzichtbare Voraussetzung, individueller Freiheit, Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit, auf dieser Basis sich vor allen Dingen für Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen muss. Und ich möchte gerne in einer Partei sein, deren soziale Anhängerschaft nicht überwiegend die Reichen sind. Das muss ich wirklich sagen. Denn das verführt dazu, am Status quo festzuhalten und nicht zu gucken, wie es den anderen geht. So, und dann hat die Partei immer wieder auch Entscheidungen getroffen, die ich nicht richtig gefunden habe. Das war so in der zweiten Phase der Entspannungspolitik, also vor allen Dingen bis Ende der 70er Jahre.
Ja, Willy Brandt hatte Sie damals aus der Grundwertekommission dann hinaus.
Ja, wobei man sagen muss, Willy Brandt war da nicht der Akteur. Der hat, wie ich erfahren habe, sogar im Vorstand dafür plädiert, dass ich drin bleibe.
Ach so.
Nein, die Akteure waren damals, das war ja eine Spaltung links-rechts und ich galt als rechts, weil ich Antikommunistin bin und war. Das waren in erster Linie eine Kombination von Jungsozialisten, der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen und Peter Glotz. Das war die Koalition. Wobei Peter Glotz sich später und vor allen Dingen noch mal kurz vor seinem Tod so rührend, muss ich sagen, dazu geäußert hat, dass das wohl insgesamt keine richtige Position war, mich da rauszubefördern, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass ich nicht wiedergewählt wurde. Aber man wurde normalerweise wiedergewählt, wenn man aktiv sich beteiligte. Das hat mich wirklich sehr, sehr angerührt, muss ich sagen. Und deswegen bin ich ihm auch überhaupt nicht gram. So ist das im politischen Leben. Und jetzt heutzutage bin ich mit Jungsozialisten und der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen sehr in positiver Beziehung.
Parteiintern übergreifend. In Ihrer Biografie steht, dass Sie ein treuer Mensch sind, also auch eine gewisse Parteitreue. Kann eine Partei oder ist die Partei SPD für Sie auch sowas wie Heimat?
Naja, wenn man nun über 40 Jahre in so einer Partei ist, dann ist sie insofern Heimat, als man vieles in dieser Politik kritisch, aber auch bejahend begleitet hat und gerade Streit verbindet ja auch. Es ist ja nicht so, dass eine Auseinandersetzung trennt und da gibt es auch viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir sehr nahe sind, manche leben nicht mehr, deren Engagement ich sehr schätze und mit denen ich mich wohlfühle. Allerdings schon dadurch, dass ich, wenn Sie so wollen, zwei Heimaten habe, die Kirche und die Partei, die sicher nicht unbedingt immer grün sind, lebe ich in unterschiedlichen Welten. Und keine von denen, weder die Kirche noch die Partei, würde mich eben dazu bringen, ein Sakrifiz zum Intellektus zu beginnen. Mhm. Also meine Heimat ist da schon mein eigenes Gewissen, wenn Sie so wollen, in dieser Hinsicht. Und dann natürlich, meine Heimat sind meine engen Familienmitglieder und meine Freunde. Also ja, da ist eine Vertrautheit und die ist auch emotional so, dass ich jetzt nicht einfach leichtfertig irgendetwas gegen die SPD machen würde, auch wenn ich sie kritisiere oder einige in der Partei kritisiere oder die Parteispitze. Aber fair sein möchte ich umgekehrt auch sonst, also nicht nur gegenüber den Mitgliedern der Partei oder der Partei. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn man so im Laufe des Lebens verschiedene Heimaten aufbaut. Also ein bisschen war das Otto-Suhr-Institut auch meine Heimat, obwohl ich sehr viel Streit hatte an der Freien Universität mit vielen. Aber wenn mir jetzt immer wieder viele Studierende begegnen in Berlin, ist das fast unausweichlich, die zumindest in der Einführungsvorlesung waren oder so, dann ist das auch sehr anrührend, die sich an vieles erinnern, was ich gar nicht mehr so genau weiß. Und wenn sie dann noch dazu, was meistens der Fall ist, sagen, sie haben da wirklich viel von gehabt, dass sie Unterricht mit mir hatten, dann ist das auch ein Stück Heimat. Ja. Ja? Also so sind es verschiedene Heimaten.
So wie die Politik im Allgemeinen für Gesine Schwan ja auch eine Heimat war und ist. Und Sie hatten eben die Universität erwähnt, die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie waren lange Zeit die Präsidentin dieser Universität. Eigentlich ganz folgerichtig, denn Sie sprechen ja auch Polnisch, hatten Studienaufenthalte in Krakau und in Warschau, sind auch ausgewiesene Polen- und Osteuropa-Expertin. Dabei steht in Ihrer Biografie, für Sie war es immer wichtig oder Sie konnten sich das leisten, zu studieren, was ihnen Spaß macht, nämlich Politik, Philosophie, Romanistik und noch ein drittes Fach, Geschichte. Genau.
Wir hatten ja keine zeitliche Begrenzung. Ich bin trotzdem mit allem ziemlich früh fertig gewesen. Also ich hatte mit 27 meine Promotion hinter mir und war mit, weiß nicht, 31 oder 32 habilitiert. Also es war schon sehr früh.
Das ist schon ziemlich früh.
Aber ja. Ich hatte trotzdem die Chance, ich musste nicht arbeiten. Ich hatte kleines, aber Auskommen von den Eltern her. Und nachdem ich 4 Semester das Grundstudium absolviert hatte in Romanistik und Geschichte und die Zwischenprüfung hinter mich gebracht habe, konnte ich dann 2 Semester mit der Zustimmung meiner Eltern einfach das studieren, wozu ich Lust hatte. Mhm. Das war auch dann die Theologie zum Teil. Und Romanistik habe ich dann abgehängt, weil das alles auf Deutsch abgehandelt wurde. Das gefiel mir nicht. Ich hatte ja im französischen Gymnasium anderes kennengelernt. Mhm. Das waren alles ganz wichtige Grundlagen für meine eigene Lebensorientierung. Also ich habe mein Studium wirklich als etwas sehr Schönes in Erinnerung. Es gab keinen Konkurrenzdruck, es gab nicht diese schnellen Punkte sammeln, alles das war überhaupt nicht so. Mhm. Und ich hatte auch in verschiedenen Fällen gute Beziehungen zu Dozenten,
ja, aber vor allen Dingen auch ganz zu Studenten. Besonders. Eine Beziehung war ja ganz besonders gut, ja. Ne? Nämlich die zu Ihrem ersten Mann.
Ja, den habe ich kennengelernt, da war er Assistent an der Freiburger Universität und ich war gerade von Berlin gekommen und habe ein Proseminar über die Frühschriften von Karl Marx bei ihm besucht. Das war riesenvoll, das hatte 180 Teilnehmer damals, das war ja so die Zeit, wo gerade die Bildungsexpansion stattfand.
Und über Karl Marx hatten Sie sich auch habilitiert, ne?
Später. Ja, aber das war sozusagen meine erste Berührung, auch mit Hegel, das war sehr intensiv. Ich habe damals die Vorreden von Hegel genau studiert mit einer guten Herausgeberschaft von Erwin Metzke. Ich habe da auch Karl Rahner noch erleben können, den großen katholischen Theologen. Das waren lauter Aha-Erlebnisse. Aber es war auch das Gesellige so schön dabei. Also das war geistige Nahrung und hinterher ging es noch in eine Weinstube. Also diese Abfolge hat mir immer imponiert und die habe ich immer sehr gerne gehabt. Ja.
Ja, da haben Sie Ihren Mann kennengelernt. Der war wissenschaftlicher Mitarbeiter damals. Dann sind Sie sich näher gekommen, haben geheiratet und in Ihrer Biografie über den Mut, Grenzen zu überschreiten, schreiben Sie, Ihr Mann ist dann krank geworden nach 16 Jahren Ehe, hat Krebs bekommen, hat auch längere Zeit gelitten. Sie schreiben, das war die schwierigste Zeit Ihres Lebens.
Ja, war es mit Abstand die schwierigste Zeit meines Lebens. Er hatte schon mal Krebs, gleich in unserem ersten Ehejahr. Aber dieser Krebs ist ganz früh und zufällig entdeckt worden. Der zweite eben dann in einem Stadium, wo er schon eine Zeit lang gelitten hatte und die Ärzte das nicht erkannten, woran, was das Problem war. Und dann zu wissen praktisch, dass hier jetzt keine Heilung möglich ist. Ich habe zwar immer so meine 10% Hoffnung versucht zu erhalten. Und vor allen Dingen hatte mein Mann entgegen unserer Bitte gesagt bekommen, dass das so ähnlich sei wie beim ersten Krebs. Und das war schlicht und einfach falsch. Und da schon mal die kurze Entscheidung zu treffen innerhalb von einer Viertelsekunde, was sagst du jetzt ohne das Gesicht zu verändern. Ich habe mich damals kurzfristig entschieden, nicht zu widersprechen, weil ich fürchtete, wenn er das Vertrauen in seinen Arzt verliert, dann ist überhaupt gar keine Chance mehr. Und das war das Schwierigste, dass wir mehrere Jahre lang in dieser Hinsicht in zwei Welten lebten. Mhm. Dass mir viel klarer war als ihm, wie schwer das war und dass es letztlich dann keine große Überlebenschance gab. und damit in der Familie, die eigentlich doch eine Atmosphäre der Offenheit hatte, eine ganz andere Atmosphäre entstand, auch im Gespräch zwischen meinem Mann und mir. Mir liegt ja auch oft das Herz auf der Zunge. Ich musste dann immer sehr genau aufpassen, was ich sage oder plötzlich so aus den Gedanken irgendwas Falsches bemerken oder so. Und auch den Kindern gegenüber war das schwer. Die waren, als das mir bekannt wurde, 9 und 11 Jahre alt, also klein. Vor allen Dingen gegen Ende, als mein Mann immer schlechter aussah, mager wurde und so weiter, war das ja für die Kinder auch spürbar, dass da was nicht stimmt. Da war gleichsam nicht die Chance, das Ganze in Wahrheit zu leben. Ich muss aber im Nachhinein sagen, ich glaube letztlich, dass es für meinen Mann besser so war. Es gab eine Reihe von Anzeichen dafür, das war schon bei dem ersten Krebs so, dass er eigentlich selbst sich nicht mit seiner Krankheit beschäftigen wollte. Er hat das etwas delegiert an mich, bis ins Medizinische hinein. Und dann mussten wir das eben irgendwie so durchleben. Aber es war ganz schwierig.
Ja, da gab es ja noch eine dritte Beziehungsebene. Einerseits die Krankheit Ihres Mannes. Die 2 Kinder waren klein, 9 und 10. Andererseits die Liebe zu Ihrem Mann. Und drittens hatten Sie wahrscheinlich auch so eine Art Denkbeziehung. Sie schreiben in der Biografie, Denken war uns wichtig, und zwar leidenschaftliches Denken. Und alles voneinander trennen Sie auch gar nicht. Das gehört für Sie alles zusammen.
Ja, eben. Das war vielleicht sogar die Verbindungsebene, die wichtigste war, das gemeinsame Denken und auch das Engagement in der Politik. Und das Denken ging ja noch ziemlich lange. Wir haben zum Beispiel noch zusammen Seminar gemacht im Frühsommer, bevor er dann im November starb. Aber vieles andere wurde natürlich sehr schwierig. Und seitdem habe ich großen Respekt davor, dass auch enge Beziehungen in so einem Fall einer tödlichen Krankheit durch schwierige Phasen gehen können. Und dass man da kein Schema haben darf. Die Abschiede voneinander in so einem Fall sind sehr individuell verschieden. Die sind manchmal schon Monate, bevor der Tod eintritt, erfolgen die. Das ist dann oft erschreckend. Ja. Und jeder, der sowas mal durchgemacht hat, wird sehr, sehr vorsichtig in der Beurteilung solcher Beziehungen und auch in der Vorstellung, was da normal ist oder nicht normal. Da gibt es gar nichts Normales.
Da kommen wir wieder auf den Ausdruck menschlich wahrscheinlich. Naja, nach dem Tod Ihres Mannes sind Sie, so schreiben Sie, in Depressionen gefallen. Sie haben da auch ganz schwer wieder rausgefunden mit Hilfe einer Psychoanalyse, die Sie 4 Jahre lang gemacht haben. Haben Sie sich dann wieder gefangen und konnten wieder auf die Beine kommen? Haben Sie in dieser Zeit denn nie mit Gott gehadert?
Doch, habe ich. Also da habe ich dann auch eine Sympathie für jüdischen Glauben bekommen. Im jüdischen Glauben ist es ja viel mehr möglich, mit Gott zu hadern. Das Christentum belegt das eigentlich eher so mit einem Verdacht, dass man nicht demütig genug ist oder so. Also ich habe gehadert. Also ich habe nicht gehadert, weil ich gedacht habe, warum passiert mir das? Ich wusste ja, dass andere noch mindestens so viel Leid haben oder viel mehr. Aber ich habe gehadert, weil ich nicht verstand, was ich jetzt aus dem machen soll, was das soll. Und ich konnte da dann eine Zeit lang nicht an die Güte Gottes glauben. An seine Allmacht habe ich immer geglaubt, aber nicht an seine Güte. Und irgendwann bin ich dann zu unserem Pfarrer gegangen und wollte ihm mitteilen, dass ich jetzt in der nächsten Zeit mal nicht zur Messe komme. Und ich wollte nicht, dass er das irgendwie darauf bezieht, dass seine Predigten nicht gut sind oder irgend sowas. Denn das war ihm bei einigen der Gemeindemitglieder wichtig, dass die da mitgingen und so. Und ich werde seine Antwort nie vergessen. Er hat mir damals gesagt, Frau Schwan, Sie tun mir gar nicht leid. Und dann hat er hinzugefügt, das ist etwas, das geschieht und Sie machen jetzt einen Wandel durch. Und es ist ein Zeichen aus meiner Erfahrung, dass ein Neuanfang kommen wird. Und dass Sie vor neuen Aufgaben oder sowas stehen werden oder so. Das war dann auch der Fall, das war ja einige Zeit, bevor ich dann an die Viadrina ging als Präsidentin. Und ich muss sagen, dieses scheinbar mitleidlose, aber in Wirklichkeit durchaus anteilnehmende, Sie tun mir gar nicht leid, das werde ich nicht vergessen, das habe ich ihm auch dankbar wieder erzählt, weil es seine Erfahrung bekundete, die er hatte, dass Glaubenserfahrungen eben auch kompliziert sind. Und er hat die Dinge reifen lassen und den lieben Gott am Berg sein lassen, der sowieso seins tut, aber auch noch so die kleine Unterstützung gegeben. Das fand ich sehr hilfreich.
Ein kluger Mann. Da gab es auch noch einen Neuanfang neben der Universitätspräsidentin. Gesine Schwan ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und bevor Sie diesen Trost erfahren haben oder die neue Chance, von der Sie sprachen, haben Sie auch lange alleine gelebt. Ne, alleine kann man nicht sagen, denn Sie hatten ja die zwei Kinder. Allerdings ohne Partner. War das schwer für Sie?
Ja, ich habe nicht gerne alleine gelebt. Aber es war auch schwer, jemanden zu finden. Denn ich war damals so zwischen 50 und 60, ist es nicht so leicht, jemanden zu finden. Und ich habe manchmal im Spaß gesagt, wenn, dann kann ich nur einen Mann finden, der Witwer ist. Denn die freien Männer sozusagen, die nicht in Beziehung lebten, und dann wollte ich mich nicht einlassen, die hatten in meiner Sicht alle irgendwie einen Schaden in Sachen Beziehung. Und deswegen wollte ich das nicht. Das war ein, zwei Mal meine Erfahrung. Und dann ist dann ja auch ein Witwer geworden, weder eigen als Witwer.
Ja, und Sie waren wohl sogar auch schon vorher ein bisschen befreundet.
Ja, wir waren befreundet mit Jutta Eigen, und also seiner verstorbenen Frau, und ihm. Wir sind Nachbarn, wir haben uns gegenseitig besucht. Es hat mir auch imponiert, was beide gemacht haben, sowohl er bei der Weltbank als auch sie, als sowohl Musikerin, Komponistin von zeitgenössischer Musik, als auch als Ärztin, eine sehr kluge und großartige Frau. Und als sie dann plötzlich krank wurde, einen sehr schwierigen, schlimmen, rabiaten Schilddrüsenkrebs bekam, bin ich zu ihnen gegangen, wie ich das oft gemacht habe, wenn ich erfahren habe, dass Freunde mit Krebs konfrontiert waren, weil ich weiß, dass viele damit erstmal große Ängste verbinden und dann eine Scheu haben, sich da hinzubegeben zu Freunden. Und ich glaube, dass diese Art, sehr offen darüber zu sprechen, aber eben auch nicht jetzt drumherum zu reden, für Jutta etwas war, was sie gerne hatte.
Ja, und es hat nicht lange gedauert, da haben sie beide sich zusammengetan. Der frühere Weltbankmanager Peter Eigen, später war er dann Gründer von Transparency International. Einerseits die Wissenschaftlerin, die Intellektuelle, andererseits der Macher, der Manager. Und Macht, Frau Schwan, hat ja auch immer was mit Oder machen hat ja immer was mit Macht zu tun. Und eben hatten Sie gesagt, als es um Hiob ging, zur Macht habe ich ein zwiespältiges Verhältnis. Wieso?
Ja, also im Kontext von Hiob war eben das Problem, dass in dieser Geschichte dann die Anerkennung der absoluten Macht Gottes die einzige Antwort auf die Frage ist, warum lässt Gott dieses Böse zu? Das ist für mich befremdlich. Es ist so eine Art Unterwerfung. Wenn es hieße, die Macht Gottes ist es und er liebt dich auch, wäre das schon etwas abgemildert, aber es ist ganz hart, die Anerkennung dieser Macht. Und insofern habe ich da eine gewisse Distanz zu, aber im innerweltlichen Bereich halte ich Macht in der Politik für notwendig, wenn man etwas durchsetzen will. Und die ganze Frage ist, ob man Macht als Gegenmacht im Sinne von Max Weber versteht, wo ich mich gegen jemanden wende und mit meinen Mitteln, sei es Überzeugungskraft, meine psychischen Möglichkeiten oder auch Manipulation oder auch Finanzen, eine andere Person von ihrem ursprünglichen Willen abbringe, oder ob ich meine Macht im Sinne von Zusammenführung von Menschen einsetze, sie motiviere zu einem gemeinsamen Werk, zu einem Projekt, das man nur gemeinsam machen kann, wo ich auch von den anderen abhängig sein würde. Und diese Art von Macht bejahe ich.
Die haben Sie ja auch reichlich genutzt, Frau Schwan. Die Gottesmacht spielt ja auch eine Rolle, vielleicht in unseren letzten Stunden, denn das liegt ja in Gottes Hand oder auch in Gottes Macht. Vielleicht auch bei manchem ein Angebot, wenn wir diese Welt verlassen müssen. In der Biografie schreiben Sie, mit der Vergänglichkeit klarkommen. Sie sind jetzt 72, das ist ja kein Alter heutzutage. Kommen Sie denn klar mit der Vergänglichkeit?
Man kann mit der Vergänglichkeit nicht klarkommen. Das ist einfach ein Phänomen, das immer als ein Kummer oder als ein Stachel im Leben vorhanden ist. Aber ich glaube auch nicht, dass wir nur einfach glücklich leben können, sondern es gehört auch dieser Kummer zum Leben. Trotzdem kann man auch glücklich sein. Und es ist auch nicht so, dass diese Vergänglichkeit mir jetzt erst mit 72 Jahren zu Bewusstsein kommt, sondern sie ist mir schon als Kind zu Bewusstsein gekommen, als eine Klassenfreundin plötzlich bei einem Autounfall ums Leben kam, von einem Tag auf den anderen nicht mehr da war, als mein Bruder einen schweren Unfall hatte, glücklicherweise ihn überlebt hat. auch in späteren Jahren. Und ich denke, das ist etwas, wo man hoffen muss, dass, wenn man jetzt älter ist, dass die Stunde des Todes keine oder die Zeit des Todes, des Sterbens keine zu schwere ist, keine quälerische ist. Ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man für die Kinder und die Enkelkinder diese Rolle, die jetzt meine ist, als Großmutter auch das spätere Leben aktiv zu nehmen und dann so gut und so würdig wie möglich zu leben, spielen muss. Denn das bleibt wiederum immer wieder die Aufgabe der Vorfahren, gleichsam auch Hoffnung zu stiften für die Nachfolgenden, dass sie sagen, man kann es auch schön haben, man kann es auch gut gestalten, man kann es auch würdig gestalten.
Ja, Frau Schwan, Sie haben 10 Enkelkinder, 2 aus der Ehe mit Ihrem ersten Mann und 8 von den Kindern Ihres zweiten Mannes. Was wünschen Sie denen für die Zukunft?
Denen wünsche ich, dass ihnen auch die Gnade des Glaubens gewährt sein könne. Sie sind nicht alle religiös gebunden, sogar die Mehrheit eher nicht, aber das wünsche ich ihnen doch. Denn der Glaube ist für mich einfach der Urgrund dafür, dann die eigenen Fähigkeiten zum Tragen zu bringen, mit der Welt, mit dem Leben, mit den Herausforderungen so umzugehen, dass was Gutes draus wird. Für einen selbst und auch für die Umwelt. Das braucht schon eine gewisse Zuversicht, ein Glauben. Und den finde ich ganz wichtig.
Und wahrscheinlich braucht es auch eine gewisse Leidenschaft. Eine leidenschaftliche Frau und eine leidenschaftliche Politikwissenschaftlerin war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Gesine Schwan. Ihre Biografie heißt demnach Vermut, Grenzen zu überschreiten, erschienen im Claudius Verlag. Ich heiße Karin Röder. Ein Musikwunsch steht noch aus.
Als ich zur Schule ging, hatte ich eine wunderbare Musiklehrerin und wir haben viele Werke aufgeführt, unter anderem das Deutsche Requiem von Brahms, das mir seither ganz, ganz eng angewachsen ist sozusagen. Und da gibt es nun einen ganz besonders schönen Satz, der heißt, ihr habt nur Traurigkeit, aber ich will euch trösten. Das ist für mich eine der innigsten Musiken, die ich kenne. Damals hat Elisabeth Grümmer das vorbildlich gesungen. Es ist eine große Partie für Sopranistinnen, die es schaffen, in größte Höhen zu gehen, ohne schrill zu werden. Dieses Stück liegt mir besonders am Herzen.
Vielen Dank, Gesine Schwan.
Ich danke Ihnen.